Wir waren letzten Sonntag in Braunschweig. Wir treffen uns in Braunschweig im Sommer für dieses Dreieckstreffen, weil die Gemeinderäumlichkeiten sind nicht so groß. Aber wir waren voll. Ich meine, war ein Sitzplatz, glaube ich, übrig. Ich hatte die Abendmahl-Gedanken zugeteilt bekommen. Und ich wollte ein bisschen von der Woche gemünden, was wir dort über die Bergpredigt gemacht haben, verbinden mit dem Abendmahl. Und so unser Mann, der dort gelehrt hat, hat die Seligpreisungen so beschrieben als eine goldene Kette. Also sie sind alle miteinander verlinkt und hat einen guten Grund. Es passt alles zusammen. Und das, was Jesus darüber gepredigt hat, danach sollte man immer wieder zurückführen können zu diesen Seligpreisungen. Und auf jeden Fall, so habe ich verstanden, zu diesen allerersten. Was ist der allererste Seligpreisung? Armen Geist, ja. Und er hat es so verbunden, um zu sagen, wenn wir nicht armen Geist sind, dann es macht keinen Sinn, über Scheidung zu sprechen. Man versteht das nicht. Es macht keinen Sinn, über wie wir mit unseren Nächsten verhalten, wenn wir nicht armen Geist sind. Man muss dort anfangen. Fand ich so stark. So, ich wollte das verbinden in dem Abendmahl. Und so, ich habe eine ganz große goldene Kette getragen, was Aaron liebte, als er jünger war, hat er immer wieder getragen für besondere Anlässe. Und danach, beim Essen, ghanäische Gemeinde, auf Deutsch, ghanaischen Gemeinde dort mit vielen Kindern und ein junges Mädchen saß gegenüber von mir beim Essen und sie sagte, oh, das fand ich so cool, dass also du da oben, da vorne warst. Ich dachte, das ist ein Rockstar. Das war witzig. Ich bete, dass sie Jesus immer wieder und noch tiefer kennenlernt und dass Jesus ihr Rockstar sein wird eines Tages. Fand ich schön. Das ist nicht mein Thema für heute, sondern der Herr allein ist weise. Ich bin sehr dankbar für das, was Raimund schon heute gesagt hat, weil es passt sehr gut mit diesem Thema. Es gibt Attribute Gottes, die er alleine besitzt. Was würdet ihr sagen? Gott ist? Was? Bitte? Heilig? Ja, das besitzen wir auch.
Allmächtig?
Gott ist?
Allwissend.
Wir sind manchmal gerecht. Allwissend? Gott ist? Allgegenwärtig. Das können wir nicht. Zumindest die drei. Es gibt mehrere. Es gibt aber Attribute, die wir mitteilen, die er mit uns mitteilen möchte. Das habt ihr schon ein paar erwähnt. Aber Gott ist auch unveränderlich. Das ist auch eine gute. Aber seine Liebe, seine Gnade, was habt ihr gesagt? Gerechtigkeit. Seine Barmherzigkeit, seine Weisheit, doch, das will er mit uns mitteilen. Solche Eigenschaften möchte er mit uns teilen, dass wir lernen, barmherzig zu sein mit anderen Menschen. Dass wir lernen, in Liebe mit unseren Nächsten, unseren Feinden umzugehen. Heute geht es um seine Weisheit. Nebukadnezar, der König von Babel, hat gerade Juda erobert. Er hat seinen Kämmerer befohlen, alle jungen Männer ohne Makel, schön von Gestalt, klug in aller Weisheit, einsichtsvoll und des Wissens kündig, die tüchtig waren, im Palast des Königs zu dienen. Man soll sie in der Schrift und Sprache der Chaldäer erweisen oder unterweisen. 3 Jahre lang sollen die jungen Leute ausgebildet werden und danach im Dienst des Königs treten. Und der König ordnete an, dass sie von der königlichen Tafel mit Speise und Wein versorgt werden. Unter diesen weisen jungen Männern waren Daniel und 3 von meinen Lieblingsnamen aus dem Alten Testament. Wer kann sie nennen? Daniel und nicht die bekannten Namen, nicht die anderen Namen. Oh ja, wer hat es gesagt? Shadrach, Meshach und Abednego. Ja. Shadrach, Meshach und Abednego. Diese 4 Männer haben sich aber verweigert, an diesem Essen teilzunehmen. Sie haben den König gebeten, dürfen wir uns wie ernähren? Wie war das?
Vegetarisch.
Ein biblisches Beispiel für das vegetarische Essen. Ne? So, diese Jahre haben sie sich nur vegetarisch genährt. Und im 2. Jahr der Regierung Nebukadnezars hatte er einen Traum. Keine von den chaldäischen Weisen konnten seinen Traum deuten. Und darauf, was folgt damals, hatte der König einen Befehl gegeben, alle Weisen im Land zu töten. Daniel, hat davon gehört. Er bat den König, ihm eine Frist zu gewähren, damit er dem König die Deutung verkünden könne. Und Daniel betete zu Gott, dass er ihm das Geheimnis offenbart. Und das hat Gott getan. Lesen wir jetzt in Daniel, das Buch Daniel, Kapitel 2, Abvers 20. Daniel begann und sprach: Gepriesen sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit. Denn sein ist beides, Weisheit und Macht. Er führt andere Zeiten und Stunden herbei. Er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt den Weisen die Weisheit und den Verständigen den Verstand. Er offenbart, was tief und verborgen ist. Er weiß, was in der Finsternis ist, und bei ihm wohnt das Licht. Dir, dem Gott meiner Väter, sage ich Lob und Dank, dass du mir Weisheit und Kraft verliehen und mich jetzt wissen lassen hast, was wir von dir erbeten haben. Denn die Sache des Königs hast du uns wissen lassen. Gott hat Daniel ihm dieses Geheimnis offenbart. Und die 4 zumindest wurden gerettet, wurden nicht getötet. Und der König war zufrieden. Woher kommt deine Weisheit? Manchmal ist die weltliche Weisheit an Gottes Weisheit angelehnt. Manchmal ist die weltliche Weisheit ein Teil von Gottes Weisheit oder hat ein Teil von Gottes Weisheit. Manchmal mehr. Manchmal eben nicht. Wichtig für uns ist immer, unsere Weisheit, unser Wissen nach Gottes Wort zu prüfen. Ich gebe noch ein Beispiel oder ein paar Worte von Paulus. In 1. Korinther 1, Abvers 20. Wo bleiben da die Weisen, die Schriftgelehrten, die glänzenden Redner? Gott hat sie zu Narren gemacht und ihre Weisheit als nutzlosen Unsinn entlarvt. Obwohl die Welt von der Weisheit Gottes durchdrungen ist, könnte sie ihn durch ihre Weisheit nicht finden. Gott hat eine Botschaft, die unsinnig erscheint, dazu benutzt, alle zu retten, die daran glauben. So fordern die Juden Zeichen und die Griechen suchen nach Weisheit. Wenn wir also Christus als den Gekreuzigten verkünden, sind die Juden entrüstet Und die Griechen erklären es für Unsinn. Für die aber, die von Gott zur Erlösung berufen sind, Juden wie Nichtjuden, ist Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Der scheinbar absurden Plan Gottes ist immer noch viel weiser als der weiseste Plan der Menschen. Und die Schwäche Gottes ist weitaus stärker, als die Menschen sind. Was ist Weisheit? Weisheit hat mit Intelligenz zu tun, oder? Aber auch mit Moral. Wir müssen oft abwägen, was gut und richtig zu tun ist. Es geht um mehr als schlau zu sein. Es geht um mehr als klug zu sein. Zum Beispiel, wie viel Geld man verdienen kann. Wie man Geschäft macht. Ich habe ein Zitat gefunden von einem Prediger aus Österreich, Michael Stadler. Er sagte, Gottes Weisheit bedeutet, dass er in der Lage ist, erstmal zu erkennen und dann auch davon auszuwählen und umzusetzen, was das beste und höchste Ziel ist, auf das es sich hinbewegt. Und die besten Mittel, um dieses Ziel zu erreichen, das findet er. Wo wir eine Situation als unmöglich sehen, sieht Gott, was daraus wachsen und passieren kann. Er hat die Fähigkeit, seine Güte zur Anwendung zu bringen. Und wenn er handelt, dann handelt er weise. Er kann es nicht anders. Oft reden wir mit Gott. Gott, war das so schlau von dir? Gott, warum ist das passiert? Gott, warum hast du das zugelassen? Ich kann aber euch vergewissern, dass das, was Gott tut, erlaubt oder sogar herbeiführt, immer weise ist. Wir Menschen sind manchmal komisch, oder? Wir merken es nicht, wenn wir Gottes Weisheit für unsere Weisheit getauscht haben. Wir tauschen das Beste, was es gibt, für Ideen, Gedanken und Einstellungen, die uns einfach zugrunde führen können. Viele sagen heutzutage, Wissen ist Macht. Das Wissen ist, was uns Macht gibt. Aber eigentlich ist das Wissen nicht die Macht, sondern die Anwendung. Und das hat Gott perfekt gemeistert. Ich liebe Jakobusbrief, aber Jakobusbrief ist für uns allen oft eine Herausforderung, weil es geht um etwas sehr Grundlegendes, was wir tun. Und gerade hat Jakobus im Kapitel 3 über die Zunge geschrieben, diese Worte geschrieben. So kann auch die Zunge, so klein sie auch ist, enormen Schaden anrichten. Und dann, danach redet er über die Weisheit. Ich finde das so interessant, wie er Weisheit und wie wir unsere Zungen benutzen, verknüpfen. Er sagte in 3,13, Jakobus 3, Abvers 13, wer von euch klug ist und Gottes Wege begreift, soll so leben, dass seine guten Taten sichtbar werden und dabei freundlich und weise sein. Wenn ihr aber von bitterem Neid und selbstsüchtigen Ehrgeiz erfüllt seid, dann rühmt euch nicht damit, weise zu sein. Das wäre eine Lüge. Denn Neid und Selbstsucht haben nichts mit der Weisheit von Gott zu tun, sondern sie sind irdisch, gottlos und teuflischen Ursprungs. Andere Übersetzungen sagen sogar dämonisch hier. Denn wo Eifersucht und selbstsüchtigen Ehrgeiz herrschen, führt das in die Zerstörung und bewirkt alle möglichen schlechten Taten. Aber die Weisheit, die von Gott kommt, ist vor allem rein. Sie suchen den Frieden. Sie ist freundlich und bereit, nachzugeben. Sie zeichnet sich durch Barmherzigkeit und guten Taten aus. Sie ist unparteiisch und immer aufrichtig. Und für die, die Frieden stiften, seht Gott die Frucht, die man dann ernten kann. Gerechtigkeit. Gott will, dass wir seine Weisheit anwenden, dass wir aktiv werden mit allen Menschen, mit denen wir zu tun haben. Was merkt ihr, wenn ihr in der Natur seid, wenn ihr wandern geht, als wir in Gemünden waren? Das ist so eine schöne Gelegenheit, einfach ein kurzes Stück wandern zu gehen. Was merkt ihr? Gottes Natur. Wir haben Bäume dieses Mal, neue Art von Bäumen bemerkt in Gemünden, die wir vorher, es war eine andere Gegend, wo wir normalerweise nicht hinlaufen. Ich habe diese, wie heißt es nochmal, Bad, Kneipp. Ich habe das Kneippbad gesucht in der Nähe. Und wir sind weit, weiter gewandert, als nötig waren, weil es näher, als wir dachten. Naja. Aber was merkt man auch, wenn man in die Natur ist, besonders in Gemünden?
Bremsen.
Ja, Bremsen sind das Schlimmste. Moskitos, ja. Mücken. Ach Mann, es ist heiß. Oh, ich friere, es ist so kalt. Ach Mann, heute ist es so nass. Oder merken wir die wunderbare Natur, die Gott geschaffen hat? Wie wunderschön der Himmel strahlt. Oder bei Nacht die Sterne. Wie erhaben groß und mächtig er ist. Wie er für uns sorgt. Was alles er für uns getan hat durch seinen großen Plan. Hiob sagte, Gott hat ein weises Herz und große Kraft. Wer trotzt ihm und bleibt unversehrt? Gott ist weise von Herzen, von seinem Inneren. Psalm 104. Herr, wie sind deine Werke so viele? Du hast sie in aller Weisheit gemacht und die Erde ist erfüllt von deinem Besitz. Und Jesaja, als er über Jesus geschrieben hat, und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rats und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Jesaja 55. Denn meine Gedanken sind nicht euer Gedanken. Euer Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Sondern so hoch der Himmel über die Erde ist, so viel höher sind meine Wege als euer Wege und meine Gedanken als euer Gedanken. Römer 11. Wie unerschöpflich ist Gottes Reichtum. Wie tief ist seine Weisheit. Wie unermesslich sein Wissen. Wie unergründlich sind seine Entscheidungen. Wie unerforschlich seine Wege. Und Paulus in Kolosser 2. Es geht mir darum, dass ihr gestärkt und ermutigt werdet, dass ihr in Liebe zusammenhaltet. Dann werdet ihr eine tiefe und umfassende Erkenntnis erlangen. Ein immer größeres Verständnis für das Geheimnis Gottes. Christus selbst ist dieses Geheimnis. In ihm sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. In diesem Zusammenhang ist es uns so, ist es wichtig, dass wir Gottes großen Plan erkennen. Und wie er seinen großen Plan in seine Weisheit, durch seine Weisheit zur Vollendung bringt. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns die Frage stellen, was ist sein Ziel? Immer wieder. Was ist Gottes Ziel? Wichtig ist aber, dass wir sein Herz, seinen Plan erkennen. Ja, wir sehen seine Herrlichkeit, seine Weisheit in der Natur. Sehen wir auch seine Weisheit im Evangelium? In der Gemeinde? Wie Gott jetzt durch seine Gemeinde wirken will? Wenn wir Gottes Plan mehr und mehr verstehen, dann denken wir in größeren Dimensionen. Wir denken an mehr als, wie schaut mein Bankkonto aus? Wie geht's den Kindern oder Enkelkindern? Wann werden wir ein Auto finden? Warum ist mein Kind krank? Warum reagiert mein Teenager so? Warum haben wir wieder einen Streit? Ja, wir müssen um das Kind kümmern, den Streit schlichten oder sogar den Teenie vermeiden, oh, sorry, nicht vermeiden, zuhören. Aber es hilft mir zu wissen, dass dieses Problem, was auch immer das Problem gerade ist, nicht das Ende ist. Gott ist da. Und er ist kein Sadist. Aber er weiß, um dieses große Ziel zu erreichen, muss er uns produktive Schmerzen zumuten. Um sein Ziel zu erreichen, muss er uns humpeln und wachschütteln. Weil wir manchmal sonst nicht erkennen, was er vorhat. Es tut mir leid, das zu sagen, sonst bleiben wir den alten Depp. Wir bleiben die Egomanen oder die Empfindlichen, die bei jeder Kleinigkeit davonlaufen. Wir bleiben ein altes, unbrauchbares Wesen, die Herrlichkeit Gottes nicht zum Ausdruck bringen können. Gott will neue Menschen schaffen. Das ist sein Wunsch. Und deshalb muss er uns produktiven Schmerz zumuten. Wie ein Fußballtrainer, der die Jungen zum Laufen auffordert, bis sie aus der Puste kommen. Ich kann mich noch an Benjamins Mannschaft, als ich Co-Trainer war dabei. Und mein Job war Fitness für die Jungs. 12, 11, 12, 13, oh Mann, wieso habe ich diesen Job bekommen? Das war nicht leicht. Die Jungs laufen vielleicht 50 Meter. Ach, Karl, ich kann nicht mehr. Oh, bitte. Ich bin dreimal deine Alter, ich kann noch. Komm, laufen wir. Na, ich kann nicht mehr, gar nicht mehr. Fußballprofispieler zu werden, war nur was, woran sie denken konnten. Ich will Profifußballer. Aber sie verstanden nicht, wie viel man trainieren muss. Und sie haben gar nicht gedacht an die Kleinigkeiten, die man trainieren muss. Sieht ihr das manchmal, wenn ihr ein Profispiel anguckt, wenn sie aufwärmen und die Leute reden über das Spiel, bevor es anfängt, und man sieht im Hintergrund, sie machen manchmal blöde Dinge. Sie liegen flach auf dem Rücken und bewegen die Beine links und rechts oder sowas. Das sind die Kleinigkeiten, die man machen muss, wenn man Verletzungen vermeiden will. Als ich bei Peter Hänisch, hieß er, glaube ich, heißt er, in seinem Laden war und mit ihm trainiert habe, weil ich ein Rückenproblem hatte, Bandscheibenvorfall. Fast ein Bandscheibenvorfall gehabt habe. Aber hat Cindy's Arm geholfen? Kann sie ihre linke oder rechte Arm jetzt bewegen? Kugelt nicht mehr aus. Peter war ein Bodybuilder. Fast Profi-Bodybuilder. Bilder hingen an seinen Wänden. Boah, sah gut aus, war dicke Muskeln. Und jetzt sieht er nicht so aus. Hat einen Bandscheibenvorfall gehabt, weil er nicht auf die kleinen Muskeln aufgepasst haben, hat die nie trainiert. Hat nur in die großen Muskeln geschaut. Und wie kann ich größer werden? Hat die Knie und Gelenke und Rücken vergessen. Und dann konnte er nicht mehr. Und dann hat ein Mann in Hannover kennengelernt, ein Doktor der Sportmedizin, und seine Systeme übernommen, bei ihm trainiert, und hat er das weitergemacht. Und seine Betonung war, die Muskeln, die man ignoriert normalerweise, und die trainiert. Wenn wir Gottes großes Ziel aus den Augen verlieren, dann können wir unsere Problemchen zu Katastrophen machen. Wie gehen wir damit um, wenn unser Kind zu sterben droht? Das ist neulich bei Jamie passiert, mit ihrem Kleinen. Das ist bei uns damals mit Benjamin passiert, als er 3, 4, 5 Jahre alt war. Wir waren oben auf einer Berghütte, abgeschnitten von der Welt, muss man 3/4 Stunde gehen, um dann zum Auto zu kommen und dann irgendwo hinfahren. Hat keine Luft gekriegt. Wir haben gebetet und gehandelt, aber Gott hat schon vorgesorgt. Das Ehepaar war in der Münde letzte Woche. Overbeck, Hermann und Claudia waren da oben. Und ihr Kind hat das gleiche Problem. Und weil ihr Kind das gleiche Problem hatte, haben sie alles mitgenommen, hochgeschleppt. Und Claudia kam rein und sagte: Ich weiß genau, was ich tun muss. Und hat sie gemacht. Hat uns gezeigt, wie man das macht. Wir denken eher, aber Segen sieht anders aus, wenn was Schlimmes passiert. Und noch passiert etwas. Aber Segen sieht anders aus. Und wie letzte Woche, die Küche brennt nieder. Passiert bei einem Ehepaar aus Peine, als wir in Braunschweig waren. Sie müssen schnell nach Hause fahren. Sie kam zurück und die Heinke sagte: Gott sei Dank, dass es nicht das ganze Haus war. Ihre Einstellung war wunderschön zu sehen. Ja, meine Küche ist hin, aber das Haus steht noch. Fand ich schön. Segen sieht anders aus, denken wir. Und die Gefahr ist, dass wir Gottes Weisheit für unsere Weisheit bald tauschen können. Gottes Segen und Weisheit ist viel anders, als wir oft denken. Wir erkennen die Weisheit Gottes in der Natur. Wir erkennen die Weisheit Gottes und wie diese Welt organisiert ist und wie diese Welt läuft. Ich finde es schön, wenn die Wissenschaftler noch ein Tier entdecken oder ein Tier wiederentdecken und verstehen, wie wichtig dieses unbedeutende Tier war oder ist in der Natur. Wie wichtig es ist, habe ich das gesagt? Wo wir früher gedacht haben, was ist eine Mücke? Es ist etwas zu töten. Naja, vielleicht haben Mücken keinen Grund. Naja, das weiß ich noch nicht. Doch. Ja. Wir kennen die Weisheit Gottes in einem kleinen Kind. In unsere Kinder. Nicht immer, aber öfter mal. Und wir kennen die Weisheit Gottes in seinem Wort. Und in der Gemeinde. Gott hat weise über dein Leben entschieden. Er dirigiert dein Leben und plant etwas Großartiges vor für dich. Er hat etwas Großartiges vor mit uns. Ich liebe diese Stelle von Paulus. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Er hat nicht gesagt, ein paar von den Dingen, etwas, hat gesagt, alle. Verstehen wir immer, was Gott tut? Nein. Daher müssen wir lernen, Gott zu vertrauen. Im Glauben einen Schritt zu machen. Im Glauben zu handeln. Gott verwindet unsere Fehler. Gott verwindet unsere Schwächen. Gott verwindet unsere Stärken. Und Gott verwindet die Schicksalsschläge im Leben. In seiner Weisheit wird er etwas vollbringen, das wir uns nie vorgestellt haben. Und wenn wir die großen Glaubensvorbilder in Gottes Wort betrachten, was merken wir? Eine Sache merke ich ziemlich schnell. Sie waren nicht vollkommen. Aber sie haben geglaubt. Von Abraham bis zum Paulus waren sie Menschen, die mit dem Glauben in der Nachfolge auch zum Teil gekämpft haben, aber letztendlich entschieden haben, Gott zu vertrauen. Gott ist weise. Ich möchte mit ein paar Worten von Paulus abschließen, die direkt nach diesem Vers folgen, in Römer 8, also ziemlich direkt. Was können wir jetzt noch sagen, nachdem wir uns das alles vor Augen gehalten haben? Gott ist für uns. Wer kann uns da noch etwas anhaben? Er hat ja nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben. Wird uns dann zusammen mit seinem Sohn auch nicht alles andere geschenkt werden? Wer wird es noch wagen, Anklage gegen die zu erheben, die Gott erwählt hat? Gott selbst erklärt sie ja für gerecht. Ist da noch jemand, der sie verurteilen könnte? Jesus Christus ist doch für sie gestorben. Mehr noch, er ist auferweckt worden. Und er sitzt am Gottes rechten Seite und tritt für uns ein. Was kann uns da noch von Christus und seiner Liebe trennen? Not, Angst, Verfolgung, Hunger, Entbehrungen, Lebensgefahr, das Schwert des Henkers? Mit all dem müssen wir rechnen, denn es heißt in der Schrift, deinen Wegen sind wir ständig vom Tod bedroht. Man handelt uns wie Schafe, die zum Schlachten bestimmt sind. Und doch, in all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon, durch den, der uns so sehr geliebt hat. Ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, weder Höhes, Hohes noch Tiefes noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung kann uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. Lass uns im Glauben, in der Hoffnung und in Gottes Weisheit wachsen. Dann werden wir immer bereit, diese verrückte Welt und unseren Mitmenschen zu begegnen. Beten wir zusammen. Vater, ich danke dir auch für die schwierigen Stellen, die wir in deinem Wort lesen. Die Realität, wie das Leben sein könnte oder werden wird, auch hier in Deutschland, wo wir Angst haben könnten. Aber Vater, wir wissen, was du uns versprochen hast. In deiner Weisheit ziehst du deinen Plan durch. Wirst du alles vollenden, wie du schon im Voraus geplant hast. Vater, du bist so weise. Danke, dass du deine Weisheit mit uns teilen willst. Gibt uns gute Entscheidungen, weiser zu werden, deine Weisheit besser zu verstehen und darin zu wachsen. Ich danke dir gleichzeitig, Vater, dass du so geduldig mit uns bist, dass wir von heute auf morgen total weise sein müssen oder können. Danke, dass du Schritt für Schritt mit uns gehst, uns begleitest auf diesem Weg. Vater, ich bitte und danke dir für deinen Segen. Nun für deinen Segen. Vater, wir gehen heute von hier heraus in diese Welt und bitten um deine Kraft, deine Weisheit, wenn wir Menschen, Situationen uns selbst begegnen. Vater, danke, dass du bei uns bist. In Jesu Namen beten wir. Amen.
Amen.
Danke, dass ihr heute da seid. Wir haben ein bisschen Zeit für Gemeinschaft, für Gespräche. Gott segnet euch.